Und was mir auch extrem hilft, nicht gleich Ja zu sagen. Also eher mal zu sagen, muss ich mal anschauen. Muss ich noch mal abklären, wie sich das mit anderen Dingen ausgeht. Und dann konnte ich mich halt vielleicht sammeln oder gutes Argument finden, mit dem ich ganz gut kann. Und dann sagen, na, es geht aus dem und dem Grund nicht. Oder manchmal, gerade bei Seminaren, gibt's gute Alternativen.
Ehrlich gesagt.
Business Backstage.
Ehrlich, wertevoll und voller echter Backstage-Momente.
Weil Vertrauen nicht verhandelbar ist.
Bleib dran und erlebe Real Talk ohne Inszenierung. Ehrlich, aufrichtig, ungeschönt.
Ehrlich gesagt, es gibt Momente, wo man aufhört, Fragen zu stellen. Und Momente, wo man anfängt. Mein heutiger Gast hat beides perfekt verkörpert. Seit über 20 Jahren. Sabine Prohaska ist Trainerin, Psychologin und Unternehmerin. Sie beschäftigt sich mit Future Skills, Blended Learning und der Frage, was uns als Menschen in einer Welt, die sich schneller dreht als je zuvor, eigentlich noch trägt. Keine großen Bühnenansagen, kein Hype, dafür ein klarer Kopf, echte Neugier und eine bemerkenswerte Ruhe mitten im Lärm. Wir reden über KI, Resilienz, introvertierte Energie und warum das Kribbeln vor einem Seminar vielleicht das Wertvollste ist, was wir nicht verlieren sollten. Herzlich willkommen, Sabine Prohaska. Bevor wir ins heutige Thema einsteigen, ein kurzer Gedanke. Du hörst mir gerade über einen Podcast zu. Du schenkst mir auf dem Weg zur Arbeit oder beim Sport deine wertvollste Ressource, deine Zeit. Und genau das ist die Macht von Podcasts im Businessbereich. Wenn du für dein Unternehmen auch einen Podcast planst oder dein aktuelles Format stagniert, dann mach nicht den Fehler, einfach nur ein besseres Mikrofon aufzustellen. Hol dir mein kostenloses PodCanvas Audit Worksheet und prüfe dein System auf Herz und Nieren. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo Sabine.
Hallo Daniel.
Ehrlich gesagt freut mich das.
Du mich eingeladen hast.
Ehrlich gesagt ärgert mich das.
Wer beim Dschungelcamp gewonnen hat.
Gehen wir nur drauf ein dann noch, ja. Ehrlich gesagt, müsste dringend mal gesagt werden.
Dass sich sehr viel verändert und dass wir dorthin schauen müssen.
Jetzt muss ich zum Dschungelcamp tatsächlich zurückkommen. Ich habe es jetzt nicht recht beobachtet. Ich gebe zu, ich bin glühender Trash-TV-Fan, aber das Jahr hat es mich irgendwie nicht gepackt. Ja, was sagen wir dazu? Also man hat es ja ein bisschen mitbekommen, dass der irgendwie die größte Reizfigur ist, offensichtlich den höchsten Zuspruch gekriegt hat. Warum ärgert mich sowas?
Mhm. Also ich bin ja eigentlich überhaupt nicht so ein Trash-Fan, aber ich bin Psychologin. Mhm. Und irgendwann einmal bin ich vom Fernseher gesessen und habe da reingeschaut und dann hat mich diese Gruppendynamik und was da abgegangen ist, so gecatcht dieses Mal, weil durch dieses ständige entschuldige dich, entschuldige dich, entschuldige dich, haben die den dermaßen hinaufgehypt. Das war psychologisch hochspannend, was da abgegangen ist. Und und ich denke mir einfach, also ich weiß es nicht. Es ärgert mich halt, weil andere dabei untergegangen sind und es nur diese eine Geschichte gegeben hat. Aber psychologisch gesehen war es wirklich spannend.
Ja, bei mir geht es ja ganz viel um Werte und Aufrichtigkeit und Authentizität und das schwebt bei allem so drüber. Da, von der Perspektive hat man hier ehrlich gesagt ein bisschen schwer da. Wie gesagt, ich habe kaum was mitgekriegt, aber es ist halt Social Media voll gewesen von diesen Dingen. Und das Bild, das ich da gekriegt habe, ja, hat nicht unbedingt ein sehr integeres gezeigt.
Ja, das muss man sich halt auch fragen. Aber das ist auch das, wo ich gesagt habe, wir müssen bei der Frage, was man unbedingt tun sollte, ist ja, dass sich da gerade massiv was verändert. Man merkt es in jedem Eck und End. Und ich finde, man merkt es auch da. dass da mit den sozialen Medien und was da alles passiert und wie das quasi eine riesige Gruppendynamik wird. Nicht nur zwischen ein paar Leuten am Lagerfeuer, sondern wie das wupp mit Social Media so überschwappt, ist schon auch interessant, beängstigend. Ja, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll.
Ja, es ist vieles nicht recht greifbar. Ich habe jetzt vorher im Vorgespräch, habe ich da gerade ganz stolz gezeigt, dass ich ja deine Bücher im Regal habe, weil es mir in der Coaching-Ausbildung unbekannterweise ein bisschen begleitet hast, so beim Ausarbeiten von meinen Arbeiten und so weiter. Und jetzt bist du natürlich auf der einen Seite die Autorin. Da gibt es Auszeichnungen, du bist höchst erfolgreich. Aber lass uns mal so hinter die Kulissen schauen. Was war denn so in den letzten 12 Monaten der Moment, wo es dich so am meisten gerissen hat, wo es dich bewegt hat, der irgendwie hängen geblieben ist?
Meinst du beruflich?
Ja, ich würde jetzt nicht unbedingt ins Private gleiten
wollen. Ja, ja. Naja, beruflich war es sicher, dass man mit dem Trainerclub, das ist ein Projekt, das ich mit einem Trainerkollegen, Harald Karrer, gemeinsam mache, dass wir dafür den Europäischen Trainingspreis gewonnen haben, weil wir dieses Projekt wirklich schon lange vorantreiben. Da ist ganz viel an Energie hineingeflossen und das war immer, weiß nicht, du wirst es wahrscheinlich auch wissen, wenn man was Neues macht. Und das ist natürlich, man stellt sich vor, ja, das sollte gleich so von 0 auf 100 gehen, tut's ja nicht. Und dann dauert das dann doch Monate, Jahre und dann hast du wieder vielleicht einmal einen Rückschritt. Und dann kriegst du aber einen Preis dafür, wo du sagst, wow, ja, das hat sich jetzt echt ausgezahlt und das gibt uns nochmal Energie und das pusht. Also das war wirklich sehr schön.
Wie gehst du mit solchen Phasen um? Weil das kennen wir ja alle, genau das, was du gerade beschrieben hast. Da haben wir das Ziel und man kennt ja diese berühmten Bilder, eine gerade Linie, die wir uns erhoffen. In Wirklichkeit kommt dann die Berg- und Talfahrt. Der Gipfelausblick ist ja dann eher weniger das Problem, sondern es ist ja dann eher das Thema, wenn ich im Tal stehe und wo stehe, wo ich eigentlich nicht hin wollte. Wie kommst du denn selber drüber über solche Phasen?
Grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass wir da in der glücklichen Lage waren, dass das ein zusätzliches Business ist. Also ich musste ja nicht davon leben. Das macht schon mal leichter. Das muss man wirklich fairerweise sagen. Wenn man sagt, das andere Business ist ja nebenbei gelaufen. Also ich habe jetzt keinen finanziellen Druck gehabt. Aber natürlich willst du, wie wir gesagt haben, dass das erfolgreich ist. Und also mir hilft es halt, wenn ich mache auch nur Dinge, für die total brenne, von denen ich voll überzeugt bin. Und das ändert sich ja dann nicht. Also ich habe dann sowas, ich glaube, das geht. Das ist wichtig, da müssen wir dranbleiben, das machen wir. Und das kann mich sehr gut aus mir heraus motivieren, wenn ich an die Sache glaube. Ja. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste, aber man muss natürlich dazu sagen, wenn du nur davon lebst, wirst du es halt auch nicht so lange machen können, weil du irgendwann musst du sagen, jetzt ziehe ich die Reißleine, gell? Ja.
Jetzt bist ja du keine Einsteigerin, sondern du bist ja da seit über 20 Jahren in einem Markt, der sich ja doch deutlich verändert hat in diesen 20 Jahren. Nicht zuletzt Corona allen trotzdem noch gut im Gedächtnis, obwohl es jetzt auch schon wieder 6-7 Jahre werden, wo das alles losgegangen ist. Gibt es irgendwie so eine Eigenschaft, die durch diese 20 Jahre irgendwie durchgetragen hat oder so einen Glaubenssatz, der sich eigentlich über die Zeit nie wirklich verändert hat, so die Konstante in dem Ganzen?
Na, eine Eigenschaft ist meine Neugier. Also ich bin neugierig, ich möchte so auch ein bisschen dahinter schauen, einfach schauen, wohin geht's denn? Also diese Neugier ist sehr zukunftsgerichtet. Das ist was mich auf jeden Fall immer schon begleitet hat. Also auch bestehende Dinge zu hinterfragen oder bestehende Dinge zu transformieren. Also ich glaube, überall, wo ich irgendwo angedockt bin, hat es dann am Ende irgendwas Neues gegeben. Und da ist halt dieser Entdeckergeist, ja, diese Neugierde, die mich immer getrieben hat.
Ja. War das immer schon so? Also ist das auch, wo kommt das her? Weil kommt ja anders laufen.
Anders laufen, das stimmt. Das ist eine gute Frage, aber ich bin wirklich grundsätzlich ein Mensch, der wenig nach hinten schaut. Also Vergangenheit, ja, ist wichtig. Also ich bin extrem zukunftsorientiert. Ich kann ja Dinge gut abhaken. Mhm. Ich glaube, also mein Mann sagt, ein Grund, warum er mich geheiratet hat, ist, dass ich so positiv bin. Er sieht immer, sagt, die Sabine steht da früh auf und ist schon gut gelaunt. Und er sagt immer, er hat noch nie jemanden kennengelernt, der immer versucht, aus irgendwas zu lernen, was positiv zu sehen. Jetzt sind mir auch schon Leute begegnet, die gesagt haben, das ist naiv, weil ich in allem was Positives sehe. Ich sage immer, es ist mir wurscht, wie man es labelt. Ich glaube, ich mache mein Leben damit leichter. Aber das ist halt auch das, was dich dann durchleitet, wenn sich was verändert in der Pandemie, in meinem Job. Ich lerne. Bin neugierig und denke mir, okay, dann schauen wir, was geht. Ne?
Ich kenne das, also es hat sich verändert bei mir tatsächlich auch so durch diese Reise in Richtung Coaching und so weiter. Aber ich habe schon immer nur gewisses Verständnis für Leute, die sagen, da rede ich mir jetzt was schön und ich kann mir ja alles schön. Das sind ja dann so die Sätze, die kommen, wenn jemand auf dieses Positive hinkommt, dass ich mir halt natürlich meine eigene Haltung verändert und das dadurch leichter wird, klar. Aber wie kommt man vorstellen, du hast Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die mit der Botschaft vielleicht ab und zu hadern. Was kriegen die dann von dir zum Hören?
Ich kann das auch gut verstehen. Also ich kann das gut verstehen. Ich arbeite ja wahnsinnig gern mit Menschen. Also ich mag Menschen, weil sie einfach so unterschiedlich sind. Und Menschen sind, wie sie sind. Ja, aber auch das sehe ich halt positiv. Und deswegen, es stört mich gar nicht, wenn jemand sich da schwer tut. Ich kann das total nachvollziehen. Und dann schaut man halt. Und dann kann man ja, also in meinem Job natürlich, wenn ich Menschen begleite, wo geht's oder wo geht's noch nicht? Wo braucht's nur die Schleife in der Vergangenheit? Also für mich ist es ja klar, dass wir alle sehr unterschiedlich sind. Und das mag ich ja so gern. Und ich stehe halt zu dem so, wie ich bin. Und kann das ganz gut aushalten, wenn wer anders ist. Also ich brauche viele Kollegen oder Kolleginnen, die anders sind. Das mag ich ja gern, das bereichert ja auch.
Ich bin ja selber auch Trainer und habe irgendwie, wenn ich jetzt so zurückdenke, so mein erster Trainingsauftritt, wo ich angespannt war, wo ich nervös war, wo es gekribbelt hat, das ist heute deutlich anders. Ich will nicht sagen, dass eine gewisse Betriebsblindheit und Abgestumpftheit daherkommt, aber es ist halt eine gewisse Routine in all den Dingen. Und dann merke ich schon, es gibt so diese Phasen, wo einfach ein Kribbeln wieder kommt, wenn wir irgendwie ein spannendes, neues Seminar, neue Lehrgangsleitung irgendwo und so weiter, wo ich einfach merke, okay, das ist jetzt anders wie bei den Kursen, die in den letzten 10 Jahren jedes Jahr halt mit noch ähnlichen Schema irgendwie gehalten hat. Wie geht es dir da mit dem Kribbeln? Gerade auch vor dem Hintergrund, dass wir uns ja auch mehr und mehr online sehen in Trainings.
Mhm. Ja, also ich liebe Online-Arbeit. Die Hälfte meiner Arbeit ist online. Und für mich ist das ja total spannend. Jedes Mal wieder, was geht, wie mache ich es, dass interaktiv wird. Und nachdem ich neugierig bin, probiere ich ja immer was Neues aus. Ich kenne das auch, so Standardseminare mag ich nicht mehr machen. Da bin ich ja schon zu lange im Geschäft. Da kann ich ja sagen, nehmt jemanden, der jung ist, der hat dann noch irgendwie, der will da noch Erfahrung machen. Aber ich mache es halt mit Methoden. Einmal eine neue Methode. Einmal ein Seminar ganz anders aufziehen. Ein Seminar, das ich schon 10 Jahre gleich mache, wieder umdrehen. Schauen, kann ich dieses Seminar, das aus der Präsenz kommt, 1:1 online machen? Und wie mache ich es? Also das, da gibt ja so viel, ja. Und das ist dann wieder mal so, ja, da kribbelt es wieder, da muss wieder ein neues Projekt her.
Jetzt sind ja so die 2 Wörter, wenn man zu dir recherchiert, was ich ja getan habe im Vorfeld, die mir halt am meisten hängen geblieben sind, ist einerseits Future Skills und Blended Learning. Das geht schon genau in die Richtung, die du jetzt eher angesprochen hast. Und jetzt merke es auch von mir, ich bin alles andere als ein Technikfeind, ganz im Gegenteil. Also ich mag das alles sehr. Ich gehe aber tatsächlich lieber in den Seminarraum rein, um die Leute zu spüren, um ja, die Nuancen, die halt dann vielleicht auch in Gesichtsausdrücken und so weiter daherkommen, wahrzunehmen, weil ich mir einfach online, ehrlich gesagt, schwerer tue und es mich auch mehr anstrengt. Gleichzeitig diskutieren wir es einfach auch nicht mehr weg. Also diese Dinge sind da, um zu bleiben. Wie schaffe ich jetzt Wärme? Du hast über Methoden gesprochen. Wie bringe ich das Bestmögliche aus beiden Welten da irgendwie zusammen?
Ja, erstaunlich ist, wenn du online anfängst zu mögen, hast du, und natürlich ist die Bedingung, die Leute müssen mit Kamera dabei sein. Also das ist die Bedingung. Wenn sie ohne Kamera dabei sind, dann bin ich ganz bei dir, dann geht gar nichts mit Resonanz. Wenn sie mit der Kamera dabei sind, und wir reden jetzt mal von einer klassischen Gruppengröße, 12, 15 Personen, ja, dann ist es so, dass du dieselben Dinge spüren kannst wie in der Präsenz. Das ist ja das Erstaunliche. Du gehst, ich kann es dir nicht erklären, aber du gehst in Resonanz und ich plaudere mit denen über alles, was wir schon gelacht haben. Wir plaudern über, weiß ich nicht, in den Pausen über, keine Ahnung, sich die Augen lasern lassen und was isst denn du da gerade? Und erzähl mal was von deinem Hintergrund. Ich sehe, wenn die sich untereinander was schreiben und lachen und ich sage dann, aha, okay, Julia, hast du gerade dem Patrick was geschrieben? Ja, warum weißt du das? Und ich denke mir, schau, ich weiß es. Du kannst eine Geschichte erzählen und du spürst die Betroffenheit der Leute. Das ist extremst spannend, dass das funktioniert. Voraussetzung, Kamera ist an. Das, was du nicht, wirklich nicht eins zu eins abbilden kannst, ist der Erfahrungsaustausch bei der Kaffeemaschine.
Ja.
Den hast du nicht. Weil du hast halt nur das Forum, wo du dich siehst. Und wenn du jetzt eine Pause machst und eine Ruhe brauchst und alle gehen weg, dann hast du natürlich das nicht. Das kannst du auch nicht wirklich so abbilden wie in der Kaffeeküche. Ne? Ich glaube, ich weiß, was du weißt, was ich meine. Aber ansonsten geht das ganz gleich. Und und was wir auch alle vergessen ist, im Seminarraum ist auch nur ein Teil der Leute. Es gibt ganz viele Leute, die das nicht mögen. Mit Leuten im Seminarraum sitzen, ich sitze in der Gruppe und muss was sagen,
ja,
ich muss wohin reisen, ich habe Verpflichtungen zu Hause. Und weißt du, wie dankbar die sind? Die sagen, ich bin so froh, dass es ein gutes Seminar online gibt, weil sonst würde ich gar nicht zu einem Seminar kommen. Das musste ich auch erst lernen, weil als Trainerin fährst du nicht gern auf ein Seminar, ne? Und denkst du, das machen alle so wie ich, weil das ist ja cool. Und da sitzen dann, deine Bubble sitzt ja da drinnen und sagt, es ist so super und so toll auf ein Seminar. Aber es gibt auch genug Leute, die sich dort nicht hintrauen.
Jetzt erlebe ich, vor allem jetzt aus dem Podcasten außer, ja immer wieder, so die Leute sind komplett locker, wenn sie bei mir reinkommen. Und dann kommt die Technik dazu, dann kommt das mit, dann ist da irgendwie Licht, dann ist eine Kamera, das ist ja in so einem Online-Training auch nicht anders. Und dass dann irgendwie die Leute in so eine Haltung kommen, also für mich ist es immer so der Nachrichtensprecher, die Nachrichtensprecherin, und jetzt muss ich irgendwie anders sein. Und das merke ich auch, ich mache ja selbst auch Weiterbildungen, wo ich dann selber als Teilnehmer natürlich drinnen bin und kenne teilweise die Trainer auch und sehe dann, die sind jetzt gerade vor der Kamera komplett anders, wie ich sie persönlich kenne. Auch aus der psychologischen Sicht, wenn du was weißt dazu, aber wo kommt das her? Warum verändern wir aufgrund der Technik unsere Haltung?
Ja, ich weiß es nicht. Ich gebe dir zu 100% recht. Das ist das, was mir auch immer auffällt. Und ich sage, Leute, warum verändert ihr euch? Ich rede mit dem Menschen genau so, wie ich im Seminarraum rede. Mir ist es wurscht. Ich rede über alles. Ich rede über irgendeinen Hintergrund. Ich rede über Kleidung. Ich rede eben. Aber vielleicht ist es, an was ich mich gewöhnen musste, ist der Blick in die Kamera. Der ist halt komplett anders wie der Blick in Augen. Und wenn ich in die Kamera schaue, dann sehe ich natürlich jetzt den Teilnehmer nicht. Und ob das nicht so ein Punkt ist, wo viele hadern und was dazu im Gehirn dieses Klick zu machen und zu sagen, naja, ich tue halt so, als wären sie eh alle da. Ja? Und das beeinflusst mich nicht. Vielleicht ist das auch so der Punkt. Das war für mich auch das Ungewohnteste am Anfang.
Was meinst du, also was ist jetzt deine Definition oder dein Verständnis von Future Skills? Das war jetzt so das große Stichwort, das sonst noch gekommen ist. Kann ich viel machen damit? Was ist jetzt dein Zugang genau?
Naja, der ist durchaus, glaube ich, da ein radikaler Zugang, weil ich glaube, dass wir in Zukunft tatsächlich ganz andere Dinge brauchen, als sie jetzt zum Beispiel im Schulsystem unterrichtet werden. Ich glaube, dass die Weiterbildung an sich da schon ein Stückchen mehr moderner ist, als es die Schulbildung ist. Ich glaube aber, dass wir trotzdem noch einen großen Bedarf haben, auch an so Themen wie einen Diskurs zu führen. Und das meine ich bewusst, einen Diskurs und nicht, ich möchte dich überzeugen, dass meine Wahrheit die richtige ist, weil wir wissen nicht, was richtig und falsch ist, weil wir können ja nicht referenzieren auf die Vergangenheit. Also brauchen wir eine gute Diskursfähigkeit. Und nicht, ich werte dich jetzt ab, weil du eine andere Meinung hast, sondern tauschen wir uns aus und schauen wir, wie wir zusammenkommen. Das ist so ein Future Skill, den ich wichtig halte. Ich glaube auch diese Neugierde und Lernen positiv zu besitzen. Es trifft mich zutiefst, wenn Weiterbildung verpflichtend ist und noch dazu eine Strafe gemacht wird. Weil jemand etwas nicht kann oder schon so lange nicht war, wird er jetzt geschickt. Ja. Oder wenn Eltern von Schülern und Schülerinnen sagen, nein, wir können heute am Wochenende dort nicht mit euch zum Ausflug fahren, weil das Kind muss lernen. So, das Kind muss lernen und wird quasi bestraft durch Lernen. Ja, weil es kann was Tolles, vielleicht den Ausflug nicht machen. Und das tut mir im Herzen weh, weil ich glaube, das ist ein Future Skill. Wir werden ganz viel lernen müssen. Und das muss ganz was Tolles sein, dass wir das dürfen und können. Und dass wir in Österreich leben und uns jetzt weniger um unsere Sicherheit und Essen und so Gedanken machen müssen. Wir dürfen wirklich lernen. Also ja, das sind so Future Skills, an die ich denke.
Versuche ich auch dem Sohnemann, der wird jetzt 8 die Wochen, auch mitzugeben, dass er halt dieses, kannst du dich nur erinnern, vor 1,5 Jahren hast du noch nicht mal schreiben können und jetzt schreibst du dir das und das auf, damit er das auch immer wieder sieht. Auf der anderen Seite, das, was du jetzt auch gesagt hast mit Diskursfähigkeit, es kommt ja auch aus der Politik, ich würde es auch hier bewusst ideologiefrei halten, kommt ja schon immer wieder der Zuruf, der Kompromiss ist jetzt einmal nicht per se was Schlechtes und wir müssen irgendwie wieder mehr zum Kompromiss führen. Ich hätte das Gefühl gehabt, dass wir den Kompromiss so ein bisschen verloren haben mit Corona und dass da so eine gewisse Verrohung eingesetzt hat. Wie erlebst du das?
Ja, weil ich glaube, das ist genau das Thema, ist die Ambiguität, die Mehrdeutigkeit aushalten können, nicht wissen, was der richtige Weg ist, aber pochen, ich weiß es. Warum ist es so schwer zu sagen, ich weiß es auch nicht? Weil so eine Situation haben wir noch nie gehabt. Aber Menschen haben sie dann halt so in diese Lager gespalten und das ist halt schade. Und ich glaube, das haben wir nicht gelernt, weil also in die Welt, in die ich hineingeboren wurde, da gab es halt bestimmte Dinge und die waren so, wie sie sind. Ne? Ja. Also Amerika hat eine gewisse Rolle in der Weltmacht gehabt und Österreich war neutral, da haben wir auch gewusst, was das heißt. Also weißt du, da gab es halt so viele Dinge, die so war es und so war es halt auch für mich richtig, ich habe es gar nicht hinterfragt, muss ich ehrlich sagen. Und dann kam diese Mehrdeutigkeit, die, glaube ich, bleiben wird. Ja.
Jetzt ist das allgegenwärtige Thema im Moment ja KI. Und irgendwie, egal zu welchem Thema was kommt, ist irgendwie so reflexartig, kommt überall gleich, naja, und mit KI das. Und das wird uns schaden, das bringt uns und so weiter. Ich sehe es bei mir in meinem Job ob es jetzt Recherche betrifft, ob es jetzt Strategieentwicklung betrifft, ob es technische Unterstützung, wir haben uns im Vorgespräch kurz unterhalten, dass das natürlich auch bei der Podcast-Produktion zum Einsatz kommt. Das ist jetzt natürlich die Nutzenseiten. Auf der anderen Seite natürlich dieses Gleichmachen, der polierte Durchschnitt, der da rauskommt. Wie gehst du jetzt persönlich mit dieser nächsten Unsicherheit um? Weil auch da wissen wir nicht, wo es zum Schluss rauskommen wird.
Richtig.
Ist es Konkurrenz oder ist es ein Sparringpartner?
Genau. Deswegen bin ich eine, die sagt, da hilft mir ja wieder meine Neugierde. Da möchte ich dabei sein. Dabei sein heißt für mich, kritisch schauen, ausprobieren, sagen, wo kann ich das brauchen? Also zum Beispiel im Training, wo kann ich es im Coaching brauchen? Da möchte ich auch dabei sein, zu sagen, wer trainiert denn die KI? Weil, weißt du, die Diskussion ist ja oft, na, schalte dich ab, dass von den ChatGPT oder so das nicht trainiert wird mit deinen Daten.
Mhm.
Und jetzt frage ich dich ja, und wer trainiert sie denn dann? Also lieber trainiere ich mit, sage ich da ehrlich. Ja? Und natürlich werde ich dann nichts Persönliches hinaufladen, keine Namen, keine Daten von mir, die es nicht woanders sowieso schon gibt. Gell? Das muss man jetzt auch dazu sagen, weil viele sagen, ja, das will ich nicht, aber dann fahren sie mit dem Auto in die Parkgarage, haha, da wirst du auch überwacht.
Mhm.
Und dann haben sie einen Notfallknopf im Auto, wenn was passiert, brauchst du den Notfallknopf drücken. Ja, was heißt denn das? Wir werden getrackt. Ja, was passiert denn mit diesen Daten, den Mobilitätsdaten? Die werden ja auch ausgewertet. Also ja. Der Zug ist eh schon lange abgefahren. Aber dieses, ich möchte dabei sein, ich möchte mitschauen, ich möchte damit diskutieren in den Foren, in denen ich, kleine Sabine, halt mitdiskutieren kann. Weil im Zweifelsfall ist es besser, als ich klinke mir jetzt aus und sage, na wenn ich mich ganz ausklinke, wie will ich es denn dann beeinflussen?
Ist circa Wiederholung zu dem, was wir mit Social Media damals gehabt haben. Da war auch, also ich bin ja so aus der ersten Kohorte der Menschen, die da irgendwie drauf sind auf diese Dinge. Und ich weiß noch, wie ich um und um gelaufen bin damals in den Agenturzeiten und erzählt habe, Leute, dieses Social Media, das wird was. Das wird nicht weggehen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist jetzt schneller gegangen, dass so eine gewisse Durchdringung gekommen ist. Wie es halt immer ist bei diesen Technologiethemen, aber so dieses, jetzt sind wir alle furchtbar skeptisch dazu und ich bin jetzt nicht auf der Seite derer, die sagen, da sind keine Gefahren drinnen,
ja. Aber
wir werden es halt nicht mehr wegdiskutieren. Irgendwann werden halt Regelungen und Verbote und so weiter kommen, sehen wir bei Social Media ja auch gerade alles. Aber da geht es mir irgendwie so ein bisschen daran vorbei, dass das Werkzeuge sind, die nicht mehr weggehen werden.
Ja, nein, also die Pandoras Box ist geöffnet und dann sollten wir sie halt auch gut nutzen. Sie hat ja auch viele Vorteile.
Jetzt heißt ja immer, die KI kann uns ja dann als Menschen dann trotzdem nicht ganz ersetzen und jetzt bist du Psychologin. Was ist denn das Ureigenste am Menschen, was uns die Maschine niemals wegnehmen werden kann?
Ich glaube, das ist Vertrauen, so echtes, tragfähiges Vertrauen aufzubauen. Ich bringe mir das Beispiel und sage, ja, ich glaube sogar der Elon Musk hat jetzt gesagt, er wird so kleine KI-Roboter schaffen, die dann Kinder betreuen können. Das, bevor ich das gewusst habe, war das immer schon mal Beispiel und gesagt, stell dir vor, du hast eine KI, die mit den besten Erziehungswissenschaften gefüttert ist und alles weiß, wie man Kinder im Kindergartenalter entwickelt und so weiter und feinmotorisch auch super und kann Windeln wechseln. Ja, also wenn es das gibt, würdest du dein Kind dorthin schicken? Und ich glaube, dass die Mehrheit sagt, na, auf keinen Fall. Ich lasse doch mein Kind nicht in einer Gruppe, die nur von Robotern gesteuert ist. Und das, glaube ich, ist dieses Menschliche, diese tragfähige Beziehung, Vertrauen aufbauen, in Resonanz gehen, was die Maschine nie schaffen wird. Und wir sind soziale Wesen. So haben wir uns ja seit Urzeiten in Gemeinschaften zusammengerottet.
Ja.
Das wird ja nur, weil wir jetzt eine KI haben, sie nicht verändern. Das kann sich nicht verändern. Also zumindest werden es wir auf keinen Fall erleben und ich weiß nicht, ob es sich überhaupt verändert. Also das, glaube ich, ist das Urmenschliche.
So ein bisschen die ketzerische Frage dazu, ist Menschlichkeit dann das neue Bio-Siegel, das wir überall drauf geben?
Ja, ich glaube schon. Ja, du wirst jetzt, weil du mir gesagt hast, du aus Marketing kommend, wird das natürlich so ein vielleicht ein USP für manche Firmen sein, dass sie sagen, und wir setzen bewusst auf Menschen. Bei uns bedient sie kein Chatbot. Bei uns ist in der Service-Hotline auf jeden Fall ein Mensch dahinter. Genau, das wird so ein Gütesiegel sein. Und das wird eine besondere Qualität und vielleicht noch mehr Exklusivität kriegen, was ja durchaus positiv ist. Ne? Also ich glaube, das wünschen wir uns ja auch wieder mehr Menschlichkeit. Und dass wir sagen, das können wir dann wieder bewusst hochhalten.
Jetzt setzt ja diese Entwicklung viele auch unter Druck. Also ich kann auch aus meiner eigenen Geschichte, das ist ja öffentlich bekannt, dass ich auch so meine mentalen Struggles hatte und mir da auch Unterstützung gesucht habe. Und die Zahlen zeigen ja jetzt eher nach oben als nach unten. Wie tust du selber, dass du bist viel beschäftigt, du machst viel, du bist mit Leuten, du bist auch immer wieder auch in einem Training, steht man unter einem gewissen Druck, auch zu liefern. Da braucht es ja dann auch die Gegenseite dazu.
Unbedingt. Ja, die braucht es unbedingt und ich bin jetzt auch niemand, es gibt ja so mehr Extrovertierte und Introvertierte und Extrovertierte ziehen ja ganz viel Energie von anderen und die Introvertierten, denen kostet halt viel Energie. Beide können dasselbe machen. Ich glaube, ich bin fast eher auf der Seite der Introvertierten. Ich mache meine Arbeit wahnsinnig gern, aber sie kostet mir wirklich voll viel Energie. Und ich kann nach zwei Tagen Training, wenn dann ein privates Event ist oder gehen wir dann nur dort irgendwo hin, das schaffe ich nicht. Also das ist mir dann too much. Und da muss ich extrem drauf schauen, dass ich mir meine seminarfreien Zeiten gönne. Da bin ich ganz froh. Übrigens, meine Tochter hat auch diese Woche Geburtstag. Die wird 15.
Na schau, eine Gemeinsamkeit entdeckt.
Eine Gemeinsamkeit. Und das hilft mir natürlich schon, wenn es eine Familie gibt, wo du dich auch zurückziehen kannst. Und da bin ich dann ganz konsequent, dass zum Beispiel in den Schulferien bin ich nicht auf Seminaren. Das mache ich nicht. Also im Sommer auch nicht. Musst du halt die restliche Zeit arbeiten, aber da schaue ich auf mich und ich bin extrem selektiv mit so Events, wo halt die Trainer alle zusammenkommen und messen. Klar würde ich da manchmal gern hinfahren. Aber nein, das geht sich dann nicht aus. Und ich denke mir, okay, ich muss auf meine Energie schauen und dann lasse ich das weg und ich mache meinen Job und schaue, dass ich halt immer mich auch weiterbilde. Aber ich kann nicht überall dabei sein. Da muss ich wirklich sehr bewusst drauf schauen.
Jetzt hat er so ein Nein zu genau diesen Event manchmal auch mit inneren Druck zu tun. Also das Thema als introvertierter Kraft zu schöpfen, kenne ich. Und was mir immer auffällt, wenn über introvertiert sein geredet wird, ist so schnell im Bild im Kopf, das sind so die sich daheim verstecken, sozial isoliert und so weiter. Das ist es ja nicht. Das ist genau das, was du gesagt hast. Die Energie wird halt gezogen da draußen und die Energie kommt halt dann im stillen Kämmerlein wieder zurück. Aber jetzt ist es halt so, wenn man dann sagt, nein, mache ich nicht. Ich brauche auch meine Zeiten. Ich habe zum Beispiel mit der Geburt vom Sohnemann gesagt, ich mache keine Samstagsseminare mehr, solange er in einem gewissen Alter ist. Das hat zu Widerstand geführt, weil es einfach klar war, der Daniel ist da, den schreibt man und irgendwann ist es nicht mehr gegangen. Dann ist man ja auch, zumindest mir ist es so gegangen, so in dieser Haltung, weil ich will jetzt da eigentlich keinen im Stich lassen, gleichzeitig brauche ich es auch für mich. Was gibst du den Menschen mit, die irgendwie in diesem Zwiespalt und zwischen den Stühlen gefangen sind?
Ja, das kenne ich natürlich auch gut. Ich meine, es ist jetzt wirklich ganz ein banaler Tipp, aber was extrem geholfen hat, war, dass ich im Terminkalender genau diese Seiten einfach gestrichen habe. Die waren blockiert. Ich meine, das klingt so banal, Aber ja. Mir hat es unheimlich geholfen, weil wenn ich in der Milchkalender reingeschaut habe und manchmal sitzt hier ja vielleicht auch jemand noch vis-à-vis, der sagt, na, tut mir leid, das ist blockiert. War mir echt. Mhm. Und was mir auch extrem hilft, nicht gleich Ja zu sagen. Also eher mal zu sagen, muss ich mal anschauen. Muss ich nur mal abklären, wie sich das mit anderen Dingen ausgeht. Und dann konnte ich mich halt vielleicht sammeln oder gutes Argument finden, mit dem ich ganz gut kann und dann sagen, na, es geht aus dem und dem Grund nicht, oder? Was, ja. Was auch erstaunlich gut funktioniert hat, ist, diese 2 Tage geblockt zu verreisen. Das heißt ja nicht nur 2 Tage, sondern du reist vielleicht am Vorabend an. Mhm. Das heißt, du bist ja länger weg. Und dann habe ich immer gesagt, naja, geht sich nicht aus, 2 geblockte Tage habe ich nicht, aber was wäre denn, wenn wir einen Tag machen und was zusätzlich?
Mhm.
Haben ganz viele Ja gesagt. Und dann habe ich schon mal diese Reisezeiten reduziert gehabt. Also ist es vielleicht auch so ein Grund, warum es sehr viel online ist, weil ich halt zu Hause sein kann.
Mhm.
Ja.
Wir haben ja jetzt sehr, sehr viele Themen angerissen mit all den Umwälzungen, die kommen. Und gefühlt wird es ja immer mehr und in immer kürzeren Abständen kommt halt irgendwie gefühlt immer mehr daher. Wenn ich jetzt so zurückschaue auf meine letzten 20 Jahre irgendwie im Job, das hat schon ordentlich an Geschwindigkeit aufgenommen. Gibt es so Momente, wo du denkst, boah, komm ich da noch mit, jetzt wird schon ein bisschen viel und vor allem noch was entscheidest dann, was halt dann nicht mehr mit an Bord ist, weil letztendlich hast du ja immer auch Dinge her auszulassen oder halt auch freizugeben.
Ja. Also ich habe auch diesen Eindruck, den du hast, dass es unendlich viel schneller geworden ist. Und kriegt das ja auch gespiegelt von den vielen Seminarteilnehmenden. Also das ist ja auch so ein Vorteil, wenn man viel mit Leuten zusammen ist und in Gruppen zusammen ist und in unterschiedlichen Firmen, dann kommst du drauf, wo sind die Gemeinsamkeiten? Und die Gemeinsamkeit ist, dass fast alle, egal welches Alter, egal welcher Job, sagen, es ist so viel, es ist so schnell und da und dort ändert sich was. Hilfreich aus der Psychologie habe ich da immer gefunden, es gibt das Konzept der stabilen Zonen. Na, wenn sich im Außen so viel verändert, braucht es halt stabile Zonen. Und wenn du die halt nicht mehr hast, weil sie außen so viel verändert, ist die einzige stabile Zone, bist du selber. Das heißt, je mehr du es schaffst, auf dich zu vertrauen, zu hören, was du willst, was dir gut tut, und das meine ich jetzt in einem positiv egoistischen Sinn, ja, umso mehr kannst du stabil sein, weil da weht der Wind rund um dich herum und jeder zerrt und will irgendwas und du bist aber gut verortet, weil du weißt, na, das will ich nicht, das ist mein Weg. Und ich auch da hilfreich, ich meine, das ist vielleicht auch platt, aber ich finde es extrem hilfreich, sich so Ende des Jahres, Anfang des Jahres mal hinzusetzen und zu sagen, und für dieses nächste Jahr, was ist denn da so ein Schwerpunktthema? Was möchte ich denn nur machen? Und alles, was ich da so bahne, da bleibe ich mit aller Flexibilität. Wenn sich jetzt was Großartiges ergibt, dann frage ich mich halt noch mal. Aber grundsätzlich bleibe ich dann schon auf dem Kurs. Und ich mache dann immer am Ende des Jahres eine Rückschau und freue mich dann, wie viel dieser Dinge ich dann auch geschafft habe oder wo ich auf Kurs bin. Und ich kann sagen, mir hilft es, diesen Fokus zu halten und diese stabile Zone in mir zu sehen und zu sagen, na, das machst du jetzt nicht. Ah ja, und was noch hilft, weil wir über soziale Medien geredet haben, für mich ist das Schlimmste, wenn ich in die sozialen Medien hineinkippe und mich da durchscroll. Das macht mich so unzufrieden und so unrund, dass ich das ganz selten tue. Das heißt, ich bin eine, die zwar postet, aber ganz selten andere Sachen liest, weil es mir nicht gut tut.
Jetzt hat ja Stabilität, aber auch diese Unzufriedenheit ja damit zu tun, dass es irgendwie ein Gefühl in mir auslöst. Irgendwie muss ich ja wahrnehmen, das fühlt sich stabil an und das fühlt sich jetzt nach Unzufriedenheit an. Mhm. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es einfach immer beim Spüren losgeht. Egal, was wir tun, geht es beim Spüren los. Und jetzt sind wir gleichzeitig in dieser technologischen Welt, die sich schneller dreht, wo mehr Themen daherkommen und so weiter. Mhm. Und jetzt kommen Menschen wie wir daher und sagen, spürt es.
Mhm.
Da kann man auch in fragende Augen blicken, habe ich fest.
Und sie werden merken, dass es ihnen gut tun wird, ja, wenn sie sich diese Frage stellen, mehr denn je diese Frage stellen. Und da komme ich wieder auf das, was ist denn so das, was du mich gefragt hast, so das Menschliche. Ne?
Ja.
Also wenn man jetzt Coaching oder so hernimmt, dann kann ich natürlich ein Entscheidungsthema sehr rational angehen. Ne? Ich kann Vorteile, Nachteile und Hypothesen, wie wird es denn ausgehen und Szenarien entwickeln. Und das kann die KI wunderbar. Mhm. Aber wir zwar wissen, letztendlich geht es ja um die Bauchentscheidung. Also Plus- und Negativlisten hin oder her, es geht ja um das, wie spürt sich's denn für mich an? Weil auch wenn mehr Plus auf der Seite sind, kann es sein, dass du dich für die andere Seite entscheidest, oder? Und das, glaube ich, wird auch in unserem Job das Wichtige sein, Menschen genau dazu zu begleiten, weil das kann die KI nicht. Das kann sie nicht. Ja, das können wir Menschen mit einem anderen Menschen machen. Dass wir genau das stärken und sagen, horch doch auf dich. Wo spürst du das? Was macht das mit deinen Muskeln, wenn du dir jetzt vorstellst, du machst das? Und da können 10 plus sein und die versetzen sich hinein und sagen, wow, da zieht es mich zusammen, da weiß ich nicht, wird mir kalt, da kriege ich Magenkrämpfe oder sonstiges, alleine bei der Vorstellung. Aha, okay.
Ich weiß dann, wie mir das erste Mal dieser Kinesiologie-Selbsttest gesagt worden ist, so mit einhaken Finger und
ja.
Das Ja dann testen und je nachdem, ob ich festhalten kann oder nicht, ist das dann die richtige Entscheidung. Tatsächlich ist es ja meiner Meinung nach genau das, wenn die Entscheidung eigentlich schon getroffen ist. Genau. Das heißt, das ist auch so eine Fähigkeit, die es wahrscheinlich brauchen wird in der Zukunft, einfach selbst auch hinzuspüren. Was braucht es denn darüber hinaus, damit wir 2030 noch relevant sind?
Na, das, was wir schon besprochen haben, also diese Art Widerstandsfähigkeit und Resilienz, also das aushalten zu können, was denn da passiert. Da sind wir eben wieder bei dieser Innenschau, bei diesem, die stabile Zone in mir. Ist ja nur ein anderer Begriff für ich schaue und halte mich resilient, ne, dass ich das gut aushalten kann. Es wird uns alle betreffen. Also, sagen wir ehrlich, ich sage immer, ich weiß nicht, ob ich in dem Beruf, den ich jetzt 25 Jahre ausgeübt habe, so in Pension gehen werde. Was nichts macht als neugieriger Mensch, sage ich nur, dann schauen wir, wo es noch hingeht. Aber jeder wird eine Veränderung spüren. Ich glaube ja auch, dass sich politische Systeme verändern werden, Pensionssysteme. Es wird sich so viel verändern und ich glaube, dass wir jetzt erst am Start sind.
Mhm.
Und deswegen brauchen wir diese Fähigkeit, gut auf uns zu schauen. Wenn es stabile Zone Freundeskreis heißt oder stabile Zone heißt meine Familie, ja, und ich selber. Das ist alles wichtig.
Ich weiß nicht, ob so war bei dir. Ich weiß jetzt nur von mir, ich war furchtbar aufgeregt, wie ich mich damals selbstständig gemacht habe und wie es losgegangen ist. Und vielleicht so ein bisschen zum Abschluss. Was würdest du der Sabine von damals heute ins Ohr flüstern, um sie zu beruhigen?
Was würde ich ins Ohr flüstern, um sie zu beruhigen? Ja, einfach tun. Also was ist das Schlimmste, was denn da passieren kann? Also du kannst ja jederzeit, wenn du siehst in der Selbstständigkeit, das wird jetzt nichts, kannst du dir ja wieder einen Job suchen.
Mhm.
Und wir leben in einem Land, wo du auch in die Arbeitslose gehen kannst. Also wo du ein Sicherheitsnetz hast, das ist ja nicht Amerika, wo dann keine Krankenversicherung mehr da ist. Also es geht mir nicht ums Ausnutzen, aber sieh es, dass du in einer Gesellschaft lebst, die, ja, wo du auch wirklich was ausprobieren kannst.
Da muss ich jetzt noch anhängen. Schätzen wir das zu wenig? Ist es uns einfach zu normal?
Ich glaube schon, ehrlich gesagt. Also ich denke, schauen wir doch in andere Länder, also wenn man auf Urlaub fährt oder so, ich komme immer sehr gern nach Österreich zurück und denke mir, es ist wirklich die Insel der Seligen bei uns. Und spannend auch im Zusammenhang mit Zukunftsskills. Ich glaube, auch in Zukunft ist Österreich gut aufgestellt, weil ein Großteil von Österreich liegt vom Tourismus und da kann die KI uns auch nicht ersetzen. Und Kultur und Tourismus sind Dinge, wo die KI, also ich meine, du wirst weiter die Salzburger Festspiele haben, weil die Leute, was willst du, einen Roboter dorthin stellen?
Mhm.
Also ich glaube, auch da leben wir zukunftstechnisch gesehen in einem Superland.
Sabine, genau mit der positiven Botschaft will ich es abschließen. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast und dass wir auch durchaus tief blicken haben dürfen.
Danke, Daniel. Spaß gemacht.
Das war Ehrlich gesagt für diese Woche. Wenn du dir noch Folgen wie dieser denkst, genau diese Art von tiefgründiger, authentischer Kommunikation brauchen wir auch für unser eigenes Unternehmen, dann lass uns reden. Ein eigener Business-Podcast ist der stärkste Hebel für Thought Leadership. Aber nur, wenn das Fundament stimmt. Lad dir jetzt meinen PodCanvas Audit Worksheet aus den Shownotes runter. Und wenn beim Ausfüllen der Strategiefelder Boxen leer bleiben, dann buch dir gern ein 30-minütiges Sparring bei mir. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder.
Das war's für diese Folge von Ehrlich gesagt Business Backstage. Lust auf mehr ehrliche Einblicke? Schau vorbei auf theangryteddy.com und folge uns auf Instagram oder LinkedIn für noch mehr Geschichten und Tipps. Und wenn dir der Podcast gefällt, lass doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung da. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.